SWR 2 Forum.
Die Mehr vom Vorreiter. Taugt Deutschland als Klimavorbild? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Werner Eckert. Am kommenden Wochenende beginnt die diesjährige UN-Klimakonferenz. Nach einem Jahr Pause wegen der Pandemie geht es um Ziele, Anstrengungen und Geld im internationalen Klimaschutz. In Deutschland alleine entscheidet sich das Schicksal des Weltklimas sicherlich nicht, aber wir wollen ja weltweit irgendwie Vorbild sein auf dem Weg hin zur Klimaneutralität, zu einer Energiewende. Wie wird der deutsche Energieumbau von anderen aber tatsächlich wahrgenommen? Wie stehen wir in der Umwelttechnik da? Sind wir Vorbild? Und was muss jetzt von der neuen Regierung geleistet werden, damit andere Länder tatsächlich auch mitziehen? Oder machen wir uns überhaupt da was vor mit dem Vorbild? Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung 2 Grad, die gemeinsam mit fast 80 deutschen Unternehmen einen Aufruf gestartet hat, in dem die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz aufgerufen wird. Bevor wir die Defizite beleuchten, Frau Nallinger, wo sind wir denn gut drin? Was können sich andere tatsächlich von uns abgucken?
Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn ich gerade auch die Koalitionsverhandlungen in Berlin beobachte mit dem neuen Politikstil und doch die Ansage, sehr ambitionierten Klimaschutz in der nächsten Legislatur umzusetzen, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Und ich kann auch berichten, dass deutsche Unternehmen, sei es jetzt aus der energieintensiven Industrie, aber auch Mobilität, Gebäudebereich, wirklich mit großen Schritten vorangehen. Und wir stellen in der Stiftung 2 Grad schon seit 2-3 Jahren da einen ganz anderen Wind fest. Also da wird mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit jetzt am Thema Klimaneutralität gearbeitet.
Können sich da andere Länder was abgucken oder ist das mit der Wirtschaft, die da voranschreitet, auch in anderen Ländern ganz genauso?
Also, was wir merken, ist, dass das Thema mittlerweile in allen bedeutenden Wirtschaftsräumen der Welt Thema ist, sowohl in der Politik als auch in den Unternehmen. Es werden Emissionshandelssysteme eingeführt und es werden Klimaziele verabschiedet in allen Wirtschaftsregionen. Aber was wir schon feststellen, ist, dass in Deutschland die Diskussion doch noch mal ernsthafter geführt wird. Und diese Ernsthaftigkeit ist tatsächlich, findet massiv. Selten sonst bei Unternehmerinnen aus anderen Ländern.
Dr. Thilo Schäfer ist Leiter des Kompetenzfelds Klima, Energie, Infrastruktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft, IW in Köln. Dr. Schäfer, ein Teil der Wirtschaft drängt also, aber viele andere Unternehmen fürchten die Energiewende und ihre Folgen ja auch, das muss man ehrlicherweise sagen. Was ist da die größte Sorge derzeit?
Ja, ich teile erstmal das, was Frau Nallinger gerade gesagt hat, dass in der Wirtschaft es nicht mehr um die Ob-Frage geht, sondern um die Wie-Frage. Und die ist natürlich unterschiedlich schwierig, auch je nachdem, wie stark ich zum Beispiel von fossilen Energieträgern abhängig bin, wie viel Prozessemissionen meine Produktionsverfahren ausstoßen. Und gerade wo das sehr stark der Fall ist, beispielsweise in der Grundstoffindustrie, sind das natürlich enorme Transformationsleistungen, die da bewältigt werden müssen. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir da auch in der politischen Diskussion nicht zu sehr uns nur auf die nationale Sicht fokussieren. Denn viele dieser Unternehmen sind ja international tätig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass gerade von der Klimakonferenz jetzt auch ein Signal ausgeht, dass wir das Thema Klimaschutz stärker international angehen. Und in der Tat kann Deutschland dann ein Vorbild sein, wenn es gelingt, dass wir zeigen, wie wir das gut hinbekommen. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass wir diejenigen sind, die am schnellsten Emissionen reduzieren, weil das häufig dann zu Lasten von mehr Emissionen im Ausland geht, sondern es geht, glaube ich, vor allem darum, dass wir zeigen, wie das funktioniert und trotzdem die Wirtschaft am Laufen bleibt oder sogar noch stärker ins Laufen kommt, weil wir wirklich das Potenzial haben, auch Klimaschutztechnologie in die ganze Welt zu exportieren. Da sehe ich die große Chance.
Aber sehr viele Unternehmen klagen doch auch sehr lauthals über hohe Energiepreise.
Die Energiepreise sind ja auch so hoch wie schon lange nicht mehr. Und das ist ja jetzt nicht nur dem Klimaschutz geschuldet, sondern da spielen eine ganze Reihe von Faktoren rein, die eben jetzt dazu geführt haben, dass die Energiepreise auch viel schneller gestiegen sind, als das jetzt klimapolitisch beabsichtigt war. Und das bringt kurzfristig natürlich große Schwierigkeiten in einer Zeit, wo ohnehin eben besonders viele Investitionen anstehen für die Unternehmen.
Dr. Susanne Tröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist unsere dritte Gesprächspartnerin. Frau Dr. Tröge, wäre das denn jetzt ein Grund, die Energiepreise zu deckeln, wenn das sogar für den Klimaschutz zu viel ist, was wir da gerade erleben?
Ja, da bin ich nicht so ein Fan von solchen Eingriffen in den Markt, weil das ja ist keine schöne Phase jetzt, wo die Energiepreise hochgehen. Es gibt aber zu viele Gründe, warum das gerade stattfindet, wie Herr Schäfer ja schon sagte. Und Eingriffe in den Markt, indem man etwas deckelt, sind immer ganz schwierig, weil es kann sein, dass das eben sozusagen zu garantierten Niedrigpreisen führen soll, auf der Kostenseite aber sich trotzdem weiter nach oben entwickelt. Es irritiert die Marktpartner, es bringt Unsicherheit und es hilft nicht denen, die man eigentlich im Blick hat, nämlich Menschen, die wirklich sehr darauf angewiesen sind, dass Energie günstig bleibt und Unternehmen, die darauf angewiesen sind. Es wird auch nicht so bleiben, also wie wir es in den letzten Jahren hatten. Es war einfach eine Phase von sehr, sehr niedrigen Energiepreisen. Ich will es mal so rumformulieren. Wir steuern auf eine andere Phase zu.
Wie wird Deutschland denn international wahrgenommen? Sie beschäftigen sich ja gerade mit diesem Aspekt des internationalen Klimaschutzes. Sind wir wirklich auch in den Augen vieler anderer Staaten ein Land, auf das man mehr guckt als auf andere?
Meiner Wahrnehmung nach ist das so. Die ganze Energiewende wurde ja schon sehr lange beobachtet und mit unterschiedlichen Kommentaren versehen. In den USA heißt es ja, das ist Harakiri ökonomisch gesehen. In den asiatischen Ländern fand man das sehr viel interessanter. Dann gab es Nachahmer, die eben auch mit den garantierten Einspeisetarifen probiert haben. Im Endeffekt hört man oft zwei Dinge. Entweder man hört, das ist ja ein sehr interessantes Experiment, wie es Deutschland schafft, Wachstum, wirtschaftliche Wohlfahrt, Wachstum und so weiter zusammenzuführen mit Umweltschutz. Andere Länder wiederum sagen, sorry, ihr habt genug Geld, ihr könnt euch das leisten, das haben wir nicht. Und diese Mischung ist sehr interessant, weil es eben damit eigentlich einhergeht, ob Länder überhaupt selber Ambitionen haben, Energiewenden zu vollziehen oder aber nicht. Und natürlich liegt es dann im Auge des Betrachters, wie man die deutsche Energiewende einordnet.
Wir erleben ja gerade eine Neuaushandlung der deutschen Klimapolitik, der Politik überhaupt. Wird man denn da am Ende sehen, was überhaupt möglich ist in Sachen Klimaschutz in diesem Land? Jetzt sind ja auch die Grünen mit in der Regierung. Viel mehr kann man sich dann auch nicht mehr vorstellen, beziehungsweise viel mehr ist einfach in den kommenden 4 Jahren nicht drin. Und auch mit den Grünen scheinen die Bäume ja nicht in den Himmel zu wachsen, Frau Nallinger. Ist das denn genügend, was wir da momentan sehen?
Ich sag mal so, die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaft stehen, ist ja nicht weniger als wirklich die nächste industrielle Revolution. Wir müssen eben in dem Maße Emissionen einsparen, dass es wirklich eine riesengroße Aufgabe ist. Und dazu brauchen wir entsprechende Transformationsallianzen. Und ich finde es ganz prima, wie die drei Parteien das gerade vorleben, wie man tatsächlich kooperativ versucht, aus allen Welten das Beste zu holen und einzubringen. Also das stimmt mich positiv. Auch zum Beispiel, dass das Thema eben Kohleausstieg jetzt nochmal angegangen werden soll, dass es eben für alle Sektoren spezifische Ziele und Programme geben soll. Wir in unserem Appell, Herr Eckert, den Sie ja vorher angesprochen haben, fordern ja in den ersten 100 Tagen eine Programmaufstellung für die Legislaturperiode. Wie kann denn die Industrie jetzt auf den Pfad der Klimaneutralität gebracht werden und was will die Bundesregierung der Industrie und der Wirtschaft anbieten? An Instrumenten, an Förderprogrammen, an Infrastrukturen, an Investitionen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass da schon was Großes rauskommt, möchte aber auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also zum Beispiel beim Thema Kohleausstieg sind ja derzeit die Aussagen noch sehr vage. Wir wissen, dass 2038 viel zu spät ist, den Kohleausstieg zu vollziehen. Wir müssen da in Richtung 2030 gehen. Da vermisse ich Aussagen. Ich vermisse Aussagen auch zu so wichtigen Themen wie denn die Kreislaufwirtschaft. Ja, das ist ein ganz wichtiger Baustein in Richtung Klimaneutralität ist, wie die Kreislaufwirtschaft da in Schwung gebracht werden soll, wie tatsächlich die Ausbaupfade der Erneuerbaren sind. Das ist das Rückgrat der Klimaneutralität sozusagen. Also ich vermisse noch ein paar Konkretisierungen. Aber Sie haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit, jetzt Programmatik auszuhandeln. Da bin ich mal gespannt, was noch kommen wird.
Was würden Sie sich denn vorstellen, Herr Schäfer? Was muss denn passieren aus Sicht der Wirtschaft? Was muss in diesem 100-Tage-Programm drinstehen?
Ja, also einiges steht ja schon im Sondierungspapier erstaunlich konkret drin, wenn es zum Beispiel um die Flächen für Windkraftanlagen, um die Dächer für Solaranlagen geht. Andere Dinge stehen drin, die klingen schon mal ganz gut und richtig, nämlich die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Aber da muss dann die zukünftige Bundesregierung auch wirklich liefern, denn gerade diese Stelle hält uns an ganz vielen Bereichen auf, sei es eben bei der Genehmigung von erneuerbaren Energienanlagen, aber ja auch bei der Genehmigung von Industrieanlagen. Und wir brauchen eben viele neue Anlagen, neue Produktionsverfahren, bei denen eben auf erneuerbaren Energien basierende Energieträger eingesetzt werden können. So, und da müssen wir einfach Tempo aufnehmen. Das können tatsächlich viele unserer Nachbarn besser. Es fehlen tatsächlich noch einige Dinge. Also die Kreislaufwirtschaft ist schon angesprochen von Frau Nallinger. Völlig zu Recht. Es fehlen aber auch grundsätzlich Themen wie die Förderung dieser Transformation. Natürlich müssen da private Investitionen auch kommen, aber es muss auch dazu Anreize geben, dass jetzt eine Investition in eine Zukunftstechnologie ja ein tragfähiges Geschäftsmodell wird. Kein Unternehmen wird in etwas investieren, was ein Verlustgeschäft ist. Und wenn Sie beispielsweise an die Stahlindustrie denken, die sich von der Hochofenroute quasi verabschieden muss und auf Direktreduktion mit grünem Wasserstoff setzen muss, das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht einfach noch viel zu teuer. Und da muss die neue Bundesregierung dann auch Farbe bekennen, mit welchen Instrumenten, mit welchem Geld, auch mit welcher Finanzierung das angestoßen werden kann.
Wo sehen Sie, Frau Dröge, denn da die Defizite oder wo liegen wir hinten? Wo muss die Regierung, die künftige, Deutschland nach vorne bringen, damit wir auch international dann noch glaubwürdiger werden?
Also wenn ich mir das anhöre, finde ich es interessant, dass keinmal bisher der Green Deal der EU genannt wird. Denn aus der Richtung kommt ja auch für die Bundesregierung die neue ein Riesenpaket an. Und dieses Paket beinhaltet genau auch die Stichworte Kreislaufwirtschaft, grüner Stahl, Investitionshilfen, Fonds, Modernisierungsfonds, dann sozialer Klimafonds. Es wird interessant sein, wie das Zusammenspiel demnächst klappt mit Brüssel, denn auch die Energiewende, die jetzt beschleunigt werden soll, geht ja nicht ohne unsere Nachbarn. Und ich stimme da total zu, dass wir hier in Deutschland mit unseren Verfahren sehr langsam sind, zu langsam sind. Ich hatte heute Morgen nochmal nachgelesen, wie viel Prozent der Windkraftanlagen dann letztlich im Genehmigungsverfahren stecken bleiben. Dann kriegt man schon kalte Füße, wenn man weiß, wie viel wir eigentlich bräuchten und möglichst schnell installieren sollten. Wir haben in Deutschland die Herausforderung, Tempo reinzubringen. Und Deutschland muss den EU-Prozess jetzt mit antreiben. Nicht so sehr blockieren wie in den letzten Jahren. Immer von deutscher Politik ausgehend wurde ja viel auch in der EU blockiert. Ich glaube, der Green Deal, den mitzutragen und hier auch zu sagen, wir setzen um, bevor wir überhaupt anfangen zu verhandeln oder uns runterhandeln zu lassen, bei der Verabschiedung dieser großen Gesetzespakete, die ja seit Juli sind ja schon 13 Vorhaben in dem Gesetzgebungsverfahren und es kommt noch eine Tranche hinterher im Dezember. Also da sehe ich eine große Aufgabe und das insgesamt muss dann auch vermittelbar bleiben. Das sehe ich als kritisch an. Wir hatten eben die Frage der Gaspreise, der Energiepreise. Das ist ja im Grunde der Test für alles, was so angedacht ist in der Klimapolitik, nämlich steigende CO2-Preise, die haben wir schon, aber auch eine soziale Abfederung. Damit hat die Bevölkerung in Deutschland und Europa noch keine Erfahrung gemacht, dass das wirklich funktioniert, diese Umverteilung, von der ich sehr viel halte. Also den einkommensarmen Haushalten dann eben zu sagen, ihr kriegt eine Unterstützung im Gegenzug zu der Einführung von höheren Preisen.
Sie haben ja eben das ambivalente Verhalten der Bundesregierung in Europa auch angesprochen. Also auf der einen Seite wollen wir Vorbild sein, auf der anderen etwa bei den Verkehrsfragen, bei den Automobilabgaswerten und dergleichen hat Deutschland ja mit aller Macht strengere EU-Regeln in der Praxis immer behindert.
Ja, das ist leidig. Das hat auch einen Namen in Brüssel. Sowas wie nicht deutsche Krankheit, aber es ist einfach immer das gleiche Verhalten, dass sich auch die Ressorts in Brüssel teilweise nicht einigen. Unsere in deutschen Ressorts dann unterschiedlich sprechen. Aber ich denke, wenn Sie das Beispiel der Emissionsstandards für die Autos ansprechen, seit Mitte der 90er Jahre geht das schon so, dass man sich immer wieder darauf zurückzog, dass die Automobilindustrie freiwillig etwas tut. Ich sehe da einen ganz großen Wendepunkt, auch wenn die Debatte ungefähr gleich läuft, dass man die nicht verschärfen möchte so gerne. Wir haben jetzt den Schub zur Elektromobilität und das, jetzt geht das Lobbying langsam aber sicher in eine andere Richtung. Und die Autobauer, die eben weit vorn sind, fangen langsam an, das zu begrüßen, dass man die CO2-Standards doch strikter setzt, weil natürlich das die Verkaufszahlen dann ankurbelt.
Ja, vielleicht zum Thema Umverteilung. Was wir im Moment sehen mit den Energiepreisen, und das ist ja nun mal nicht das, was eigentlich durch die Klimapolitik induziert ist, denn das ist ja so gedacht, moderat oder Schritt für Schritt steigen die Preise. Wir haben Einnahmen auch aus CO2-Zertifikaten, aus CO2-Steuern und können diese dann in klimafreundliche Projekte stecken beispielsweise oder die Stromkosten senken oder was auch immer, sondern die Energiepreise steigen schon so und jetzt wird der Spielraum geringer. Dadurch kommt die Politik ja in ein Dilemma rein, dass sie einerseits das Preissignal aufrecht erhalten möchte. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn jetzt nicht darüber diskutiert wird, an diesem Preis rumzuschrauben, sondern eher zu gucken, wo kann ich denen helfen, die in besondere Schwierigkeiten kommen. Aber das wird gerade auch, wenn wir jetzt so Richtung französische Präsidentschaftswahl und so weiter schauen, sicherlich schwierig, das durchzuhalten.
Ja, Frankreich hat da ja großen Respekt, dass sich wiederholt, die Proteste auf der Straße wiederholen, ja. Und ich habe immer dagegen gehalten, wenn es auch hier von Gelbwesten angefangen wurde. Aber in Frankreich ist tatsächlich das Thema wieder da.
Gut, aber deswegen müssen wir ja genau das thematisieren, wie wir nämlich diese Transformation zur Klimaneutralität auch sozial gerecht hinbekommen und wie wir wirklich alle mitnehmen. Also ich denke jetzt nur mal an den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben wir ja noch Widerstände in der Gesellschaft und ich denke, es wird die nächsten Jahre darum zu werben, dass letztendlich der Weg ja nur vonstatten gehen kann, wenn wir wirklich erneuerbare Energien im großen Stile auch in Deutschland und Europa ausbauen. Und deswegen müssen wir die Bevölkerung mitnehmen. Ein wichtiger Hebel ist ja deswegen auch tatsächlich auf die Energie zu schauen, weil davon profitieren dann vor allem auch einkommensschwächere Haushalte. Und ich denke, dass das ganz, ganz zentraler Punkt sein wird.
Also die Strompreise zum Beispiel senken.
Die Strompreise senken, ich meine, das kann man steuern. Ich meine, die Produktion ist ja mittlerweile von Photovoltaik, Strom und auch Windenergie in den letzten Jahren enorm gesunken. Die Lernkurve ist noch nicht ganz zu Ende, also die Preise werden noch weiter purzeln und teuer macht der Strom ja vor allem die Abgaben und Umlagen. Und da brauchen wir eben intelligente Systeme, dass eben alle sich das leisten können, inklusive übrigens auch die Wirtschaft und die Industrie.
Ich finde es enorm wichtig, dass die Pläne in der EU auch voranschreiten, genau die Einnahmen aus dem Emissionshandel bei der Reform des Emissionshandels zügig dazu zu kommen, diese Rückverteilungsmechanismen endlich mal an den Start zu bringen. Das ist gerade in der Diskussion um die Energiepreise nämlich ganz wichtig, zu sagen, ja, wir können das abfedern und wir können es sehr gezielt abfedern. Nur es dauert halt noch, ehe man da hinkommt. Und das sehe ich auch deswegen zurück zum Wechselspiel mit einer neuen Bundesregierung als ein entscheidendes Vorhaben an, um relativ zügig zu zeigen, die Mechanismen, die sich viele schlaue Menschen schon in der Vergangenheit überlegt haben, die müssen wir einfach auch mal machen. Und das würde, glaube ich, auch sehr rasch für mehr Zustimmung sorgen. Denn die Erfahrung ist leider immer wieder gewesen, ja, da kommt noch was obendrauf, auf den Spritpreis, auf unsere Heizkosten, auf dies und das. Aber ehrlich gesagt, uns wurde vielleicht was versprochen, aber wir sehen einfach im Portemonnaie nicht, dass es so eine Art Ausgleich gibt. Also wir brauchen quasi wirklich das Handeln, dass wir mal ein bisschen umkrempeln, wie wir hier die Umverteilung anders gestalten können.
Wir haben über die erneuerbaren Energien gesprochen und die Notwendigkeit, da voranzukommen. Das ist ja auch eine der, ich glaube, Urängste der Menschen, auch in Deutschland, dass das Ganze sozusagen zu einer Stromarmut führt oder einer Energiearmut führt, weil der Glaube fehlt, dass man so viele Windräder überhaupt aufstellen kann in diesem Land, wie man braucht, um Bürger und Industrie zu versorgen. Wie soll das weitergehen? Wie schafft man da Vertrauen, dass das vorbildhaft werden wird und keiner Angst vor Stromknappheit haben muss?
Na, Herr Eckert, das sind ja nicht nur diffuse Ängste, sondern diese Umstellung des ganzen Stromerzeugungssystems führt ja auch dazu, dass wir weniger grundlastfähige Anlagen haben. Also wir immer abhängiger werden davon, dass Wind und Sonne auch zur Verfügung stehen. Und da müssen wir eben schauen, was wir in den Zeiten machen können, wo das eben nicht der Fall ist. Und da muss man eben die Kapazitäten doch deutlich stärker ausbauen, als jetzt einfach nur sagen, wir ersetzen jetzt vielleicht gewisse alte Kapazitäten durch die entsprechenden neuen. Und was noch dazu kommt, ist, dass der erneuerbar erzeugte Strom nicht nur den jetzigen Stromverbrauch ersetzen soll, sondern der Strombedarf wird deutlich zunehmen. Das heißt, wenn es um Elektroautos geht, wenn es um das Heizen und Kühlen von Gebäuden geht, aber eben auch in der Industrie, wo viele Verfahren auf Strom oder strombasierte Energieträger umgestellt werden muss, grüner Wasserstoff basiert auch auf erneuerbaren Energien, wird erst wirklich deutlich, wie viel mehr wir ausbauen müssen. Und ja, ich glaube, vorhin war ja schon angesprochen, dass die Kosten eigentlich sinken. Es geht wirklich hier nur darum, aufs Tempo zu drücken. Das heißt nur, es geht vor allem darum, hier richtig Gas zu geben.
Ja, Stichwort Vertrauen. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil wir haben ja in der aktuellen Diskussion auch ein Vertrauensthema nach außen, ohne jetzt in die Irrung und Wirrung von Nord Stream 2 eintauchen zu wollen. Aber wir sehen, dass auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland davon abhängt, wie wir mit unseren fossilen Lieferanten umgehen, die wir weiterhin brauchen, erstmal eine Weile noch. Und das Sinnbild ist natürlich die Nord Stream 2-Debatte, wo jetzt nicht überraschend Putin diesen Vorteil für sich natürlich ausspielt und sagt, naja, wenn ihr das schneller genehmigt, dann können wir 10% mehr Gas liefern. Er weiß ja ganz genau, was wir hier gerade diskutieren bezüglich der Gaspreise. Und da wird es eine interessante Vertrauensfrage werden, ob Vorschläge, die von Frau Baerbock Gehör finden, dass man im Grunde den Menschen in Deutschland zumutet, naja, um hier mal eine klare Kante zu zeigen, werden wir auf diese Art von Erpressung nicht eingehen. Da sehe ich auch ein ganz großes Vertrauensthema. Und um das Vertrauen zu generieren, muss man natürlich, wie gerade ausgeführt, bei den anderen Themen, Erneuerbaren und so weiter, ganz groß auf die Tube drücken, damit die Alternativen im Grunde klarer sind und auch verfügbarer sind.
Aber ist es nicht illusorisch, Frau Nallinger, dass wir tatsächlich diesen Strom im Inland erzeugen? Muss man nicht endlich mal drüber reden, dass da auch enorme Importe nötig sein werden weiterhin und möglicherweise eben auch, und das will ja die ganz offensichtlich Teile der Bevölkerung mindestens, nochmal über ganz alte Themen wie etwa Atomkraft und anderen Atomtechnologien reden?
Also ich denke, in Deutschland hier ist die Diskussion über Atomkraft geführt worden. Wir sind zum eindeutigen Ergebnis gekommen, das von der absoluten Mehrheit der Bevölkerung auch in Deutschland mitgetragen wird. Und für mich sind es Scheindebatten, die da gerade geführt werden, die uns nur Zeit kosten und nicht weiterbringen. Was das Thema jetzt Ausbau Erneuerbare angeht in Deutschland, denke ich schon, gerade sehen wir doch die Energiepreise, die so massiv steigen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt die Bodenschätze weniger geworden sind. Das sind ja politische Mechanismen. Und das ist doch für mich ein ganz klarer Beweis dafür, dass wir jetzt die Chance haben, mit Photovoltaik und Wind endlich mal in Deutschland im großen Stile unsere Versorgung aus eigener Produktion zu sichern. Und diese Chance sollten wir nutzen. Ob es im Ende nachher, für wie viel es reicht, da gibt es verschiedene Annahmen. Es gibt Studien, die sagen, wir schaffen sogar eine Eigenversorgung. Ob das so möglich ist, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, wenn wir die Energiewende europäisch sehen, mit den starken Windgebieten und den Sonnengebieten in Europa, glaube ich, kommen wir schon sehr, sehr weit. Ja. Und das sollten wir jetzt auf jeden Fall angehen, mutig angehen. Und natürlich sollten wir auch schon mit Ländern, wo wir mit den politischen Systemen einigermaßen d'accord sind, jetzt schon in Verhandlungen treten. Ich denke gerade an das Thema grüner Wasserstoff. Wasserstoff und so. Wir brauchen tatsächlich Unmengen an Energie. Und eines ist mir ganz wichtig, dass wir uns ehrlich machen und dass wir transparent eben zu der Höhe an Energie und Strom, den wir in Zukunft brauchen aus erneuerbaren Energien, dass wir da belastbare Zahlen haben. Die chemische Industrie hat es mal vorgerechnet, wenn die ihre Prozesse jetzt alle klimaneutral stellen, dann brauchen die auf den Schlag die dreifache Menge an grünem Strom, als sie es heute brauchen. Also es geht nicht nur darum, ich glaube, Herr Dr. Schäfer hat es vorher schon mal gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, den heutigen Strom grün zu stellen, sondern wir brauchen verlässliche Zahlen, wie die Strommenge aussieht. Ich denke an Wärmepumpen, an batterieelektrische Autos und an die Industrieprozesse. Und da brauchen wir jetzt verlässliche Zahlen und sollten wirklich ausbauen, was in diesem Land möglich ist. Bitte mit der Bevölkerung und da kreativ sein und sich auch Modelle überlegen, wie man die Bevölkerung einbeziehen kann, wie man Kommunen, die hier sehr aktiv sind, vielleicht auch einen Ausgleich schaffen kann, ein Anreizsystem. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gute Ideen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Volle Zustimmung von mir. Mir ist nur eins ganz wichtig. Das darf keine Entweder-Oder-Diskussion sein, sondern das muss unbedingt eine Sowohl-als-auch-Diskussion sein, eben weil wir so viel brauchen. Und die Frage ist eben, wenn wir hier anfangen, schon die Prozesse und Verfahren zu elektrifizieren, die, wo man direkt Strom brauchen kann, bleibt dann überhaupt noch was, zum Beispiel für die Erzeugung von grünem Wasserstoff oder es geht ja noch weiter, synthetischen Kraftstoffen, übrig. Die haben dann wiederum den Vorteil, dass man sie besser transportieren kann. Das heißt, die kann man auch aus Regionen auf der Welt importieren, wo man erneuerbaren Strom noch günstiger erzeugen kann. Und da gibt es ja durchaus auch einige Länder, die das ganz gut können. Und dafür brauchen wir aber Infrastrukturen, dass einmal die Kapazitäten haben. Ich denke da an Chile, an Nordafrika, Australien. Also es gibt eine ganze Menge Standorte. Aber es braucht auch die Transportkapazitäten. Heute könnten wir, Stand jetzt, noch überhaupt keinen grünen Wasserstoff mit einem irgendwie gearteten Transportmittel übers Meer schaffen. Und das dauert eine Weile, bis das vorangeht. Wir untersuchen gerade als Institut der deutschen Wirtschaft zusammen mit dem Wuppertal-Institut und dem Fraunhofer-Umsicht-Institut, wie das aussehen könnte. Und wenn man einfach schaut, was jetzt für Kapazitäten da sind, ist es schwierig, sich vorzustellen, dass wir bis 2030 überhaupt nennenswerte Mengen grünen Wasserstoff importieren können. Das heißt, auch hier ist es angesagt, wirklich Initiativen zu starten, auch vor Ort, dass das funktioniert und die Technik, die es dazu braucht, die Dinge zu transportieren, die Leitungsnetze auch, um das hier weiter zu transportieren, wirklich aufzubauen. Enorme Infrastrukturinvestitionen und auch politischer Wille. Frau Nallinger, Sie hatten es gesagt, es kommt ja auch darauf an, wie man dann mit den potenziellen Partnerländern da gut verhandeln kann.
Naja, die sind ja nicht unbedingt in Chile oder Australien, die ja gerne genannt werden für H2, also Wasserstoff, sondern die sind ja in der MENA-Region, also Nordafrika und im östlichen Raum angrenzend an die EU. Und ich denke, bevor wir nach Chile gucken, sollten wir mal lieber uns um diese Länder kümmern, mit denen wir ja Energiebeziehungen haben. Also das sind zwar überwiegend fossile Energiebeziehungen, aber diese Beziehungen sind da und das hat auch eine ganz wichtige stabilisierende Funktion für Europa und Deutschland, wenn man sich um diese Nachbarn kümmert, denen man ja aus Gründen signalisiert, eure fossilen Brennstoffe wollen wir auf Dauer nicht mehr. Und weil Herr Schäfer den Zeitraum 2030 ansprach, also sozusagen übermorgen, müssen wir genau diese Transformation zu diesem Ziel hin genauer bereden. Also das ist, glaube ich, diese Lücke, die wir noch nicht richtig schlau füllen können, weil einfach die Herausforderungen auch so vielfältig sind. Wir haben sie ja alle schon einmal angetippt. Man sieht einfach die Größe der Aufgabe mit steigendem Bedarf an Strom, mit fehlender Infrastruktur zurzeit, mit neuen Ideen und Visionen wie Wasserstoff, was auch außenpolitisch eine ganz wichtige Vision ist, die man aber möglichst schnell grün bekommen will. Schwierig, auch das wird nicht sofort klappen. Und da plädiere ich auch dafür, sich ehrlich zu machen, was man für Übergänge hat. Bei synthetischen Fuels steige ich regelmäßig aus, weil ich denke, die sind überhaupt keine Lösung. Sie offerieren die Illusion, dass letztlich eine Alternative zu fossilen Brennstoffen da ist, die einfach keine anderen Technologien erfordert, Antriebstechnologien. Mhm. Jedenfalls im Verkehrssektor würde ich immer sagen, Moment, bitte erst noch mal genauer hinschauen, bevor wir siebenfache Energie aufwenden. Statt, also im Vergleich zum Beispiel zum batteriebetriebenen Antrieb. Wir brauchen Synfuels wahrscheinlich für die sogenannten schwer zu dekarbonisierenden Sektoren. Das ist so ähnlich wie die Idee mit dem grünen Stahl. Es wird einfach erstmal verflucht teuer bei den energieintensiven Sektoren, die letzten CO2-Reste sozusagen rauszukriegen aus dem System. Aber auch das ist nichts, was wir übermorgen können. Also deswegen, ich finde das alles wichtig und richtig, aber wenn wir über unsere Nachbarn reden, sollten wir uns an das halten, was wir im Moment haben. Und das ist eben doch eher die Nachbarschaft geografisch, die uns umringt. Und wir haben zum Beispiel im Norden mit Norwegen einen Anbieter von Gas als auch Wasserkraft. Wir haben da auch Potenziale noch mit der Windkraft offshore. Da würde ich ganz gerne doch nochmal den Flock einrahmen, dass wir das nicht übersehen dürfen.
Sie hören das SWR2 Forum, die mehr vom Vorreiter Taucht Deutschland als Klimavorbild mit Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad, mit Dr. Thilo Schäfer, Leiter des Kompetenzfelds Klima-Energie-Infrastruktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft und Dr. Susanne Tröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn wir jetzt nochmal kurz diese internationale Ebene antatschen. Wir stehen ja vor der nächsten UN-Klimakonferenz. Eine ist ausgefallen. Das wird ganz heftig als Defizit empfunden, denn eigentlich hätte es schon im vergangenen Jahr Fortschritte im internationalen Klimaschutz geben sollen. Dann kam die Pandemie. Jetzt muss sozusagen dieses Jahr nachgeholt werden. Wie stehen wir denn da vor dieser UN-Konferenz mit dem internationalen Klimaschutz, Frau Nallinger?
Ja, ich denke mal, der Druck ist ganz schön groß und was man so hört, ist, dass Glasgow dieses Jahr eben die wichtigste globale Klimakonferenz seit Paris ist. Wir müssen die Emissionen bis 2030 halbieren, das ist ein Wort, ja, und wir haben die letzten Jahre etwas verschlafen. Das heißt also, wir müssen Prozesse wie G20, wo übrigens unsere Bundeskanzlerin bei ihrem letzten G20-Gipfel nächste Woche in Rom auftritt, muss sie sich stark machen dort, um diese Klimaziele einzuhalten. Und wir müssen G20, G7 eben auch dazu nutzen. In Glasgow, man hört so, dass zumindest die Vorbereitungen etwas chaotisch sind. Ich hoffe, dass es die Verhandlungen dann nachher nicht sind. Wir brauchen nämlich klare Rahmen und klare Ziele. Und es muss klar sein, wie auch die ärmeren Staaten die Klimaanstrengungen finanzieren können. Dazu braucht es eine Solidarität der internationalen Gemeinschaft. Und deswegen hoffe ich da sehr stark drauf. Auch, ich glaube, Susanne Dröge hat es vorher schon angesprochen, das Thema EU Green Deal, das ist doch ein tolles Programm, das die EU da vorgelegt hat. Es wäre wünschenswert, wenn auch andere Räume das eine oder andere sich davon abschauen würden, in ihre Programmatik einbauen würden, weil es geht ja um nicht weniger, dass wir auch die energieintensive Grundstoffindustrie wie Aluminium, Chemie, Stahl, Zement und so weiter klimaneutral stellen, und zwar weltweit. Und deswegen sind die Erwartungen groß sozusagen. Und ich bin aber auch sehr zuversichtlich, dass wir da einen großen Schritt weiterkommen. Übrigens, wir von der Stiftung 2 Grad haben bei der Race to Zero mitgemacht. Das ist ein Programm, das von der Klimakonferenz ausgeht. Und wir haben schon mal die 11 großen und wirklich energieintensiven deutschen Konzerne dazu bekommen, tatsächlich bei der Race to Zero mitzumachen. Das heißt, diese Konzerne müssen im nächsten Jahr einen ganz konkreten Plan aufstellen, wie sie bis 2045 klimaneutral werden, was ihre Zwischenschritte sind. Sie müssen jährlich berichten. Also wirklich ein großer Schritt, gerade für Unternehmen aus herausfordernden Branchen. Und auch deswegen bin ich recht zuversichtlich und hoffe, dass möglichst viele Unternehmen bei der Race to Zero sich beteiligen.
Frau Dröge, nun hat aber dieses leuchtende Vorbild in diesem Fall EU mit dem Green Deal und auch einer gesteigerten Ambition, was das Klimaziel für 2030 betrifft, ja nicht so richtig mitreißend gewirkt. Also wenn man da realistisch ist, ist nicht super viel nachgekommen. Die Amerikaner haben zwar unter Joe Biden Ankündigungen gemacht, aber da steckt es national ja total fest, wie sie den Klimaschutz realisieren wollen. China kommt überhaupt nicht aus der Deckung. Also so leuchtend wirkt das Vorbild gerade nicht.
Ja, aber das ist ja auch eine Idee, die, also spätestens in Kopenhagen 2009 hat jeder verstanden, dass die EU da auf dem falschen, diese Vorbildidee alle mitzuziehen, die ist nett. Man schafft das sicher auch bei einigen Ländern. Es geht doch eher aber darum, dass da mehr Druck auf dem Kessel ist. Und für die USA unter Biden ist die Idee schon, dass man sich profiliert international durch die Klimaagenda und dadurch mit der EU zusammen auch eine Allianz bildet. Und das macht es natürlich besonders tragisch, dass im Moment das so aussieht, dass die USA nach Glasgow mit nicht leeren Händen, aber doch nicht mit dem kommen, was sie sich selbst versprochen hatten. Nämlich es sollte ja ein Gesetzesentwurf durch die Häuser, durch die Kammern gehen, der dann wirklich zeigt, wie beim Green Deal mit unseren Gesetzesvorhaben. Wir haben auch Gesetzesvorhaben und jetzt können wir loslegen mit der Umsetzung und nicht nur immer mit Ankündigungen kommen. Die ganze Geschichte hat sich jetzt auch mit den G7-Prozessen gezeigt. Man kann im Moment in den G7, den großen Industrieländern, sehr gut miteinander. Und das erhöht den Druck auf China. Wir haben ja Druck gesehen in Richtung Kohle. Nicht Ausstieg, aber Minderung von Kohleverbrennung. Und zumindest kam aus China das Signal, dass sie ihre Investitionen in Kohleanlagen im Ausland reduzieren wollen. Dass aus China noch keine offizielle Einreichung eines neuen Ziels kam, erkläre ich mir so, dass man das bis zur letzten Minute einfach aufhebt. Am Anfang der Glasgower Konferenz, nämlich nächsten Montag und Dienstag, werden ja die Staats- und Regierungschefs kommen und die wollen natürlich zum Teil einfach nochmal sagen, hier ist unsere Zahl, wir haben sie mitgebracht. Das ist Teil der Inszenierung. Insgesamt stimmt es schon, dass die EU einen schweren Stand hat, aber es macht Eindruck. Also ich bin nicht der Meinung, dass das alles vergebene Liebesmühe ist, was die EU hier mit dem Green Deal präsentiert. Im Gegenteil.
Herr Schäfer, der Wirtschafts kommt ganz sicherlich stark auf China an, denn das ist der wichtigste Handelspartner international ganz generell. Nun ist nach der Absage Russlands, Putin wird nicht kommen zu diesem Klimagipfel, ja auch äußerst unklar, ob China mit seinem Staatschef vertreten sein wird und ob dort neue Zusagen überhaupt erfolgen.
In der Tat, China ist ein ganz zentraler Player, nicht nur als Handelspartner, sondern auch beim Produzieren von zum Beispiel Klimaschutztechnologie. Also ganz viel kommt eben da aus China und die Chinesen haben längst erkannt, dass darin eben auch ein Geschäftsmodell liegt. Aber dadurch, dass China weiterhin so stark wächst und so viel den Energieverbrauch steigert, steigen eben auch weiterhin die Emissionen. Und solange das der Fall ist, solange das nicht deutlich abgebremst wird und nach unten geht, sind alle Bemühungen an anderen Stellen, die auch erfolgreich sind, verpuffen so ein bisschen. Deswegen ist das ganz wichtig. Für mich liegt eine große Chance drin. Ja, natürlich muss auch über die Ziele und Zielanpassungen diskutiert werden, aber in Glasgow steht ganz klar auf dem Programm, dass auch über Instrumente um das Wie diskutiert wird. Und ein wichtiger Faktor ist der Artikel 6 aus dem Pariser Klimaabkommen, wo es eben darum geht, dass die Emissionsreduktionen, die in den Ländern passieren können, auch gehandelt werden können. Was heißt das? Es ist eben möglich, dass mit Geld aus den reicheren Industrienationen etwas an Orten passiert, wo man sehr günstig große Erfolge bei der Reduktion von Emissionen erzielen kann. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Instrument, um hier voranzukommen. Denn Druck ist ja das eine. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, was sollen denn Länder, die die finanziellen Ressourcen gar nicht so haben, machen? Wie sollen sie damit umgehen? Sie sind darauf angewiesen, dass das wirklich zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ja, wie das so um die Klimadiplomatie stehen wird. Wird das wirklich eher ein gegenseitiges Unterdrucksetzen sein? Stichwort Klimazölle, wo man versucht, die anderen auf diese Art und Weise zu zwingen, hier mitzumachen. Oder kann man sich auch darauf verständigen, dass man wirklich eine gemeinsame Anstrengung macht? Man könnte sich ja auch sowas vorstellen, zu sagen, naja, diejenigen, die hier besonders schnell vorangehen wollen, die schließen sich zusammen und vereinbaren, dass sie zum Beispiel untereinander weniger Handelsbeschränkungen haben. Das wäre so diese Idee, ein bisschen weiter gedacht, des Klimaclubs. Also da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird.
Ich würde ja gerne mal einhaken, weil das ein wichtiger Punkt ist, was Herr Schäfer sagt. Es ist halt so, dass diese Gratwanderung zwischen Zuckerbrot und Peitsche die EU mit ihrer Grenzabgabe für CO2 vorsieht. Das ist ja noch lange nicht beschlossen. Also Importe sollen, 5 Sektoren sollen auch Importe den CO2-Preis bekommen, den die Güter hier in der EU haben, aber auch nicht mehr, sondern nur genau das Gleiche. Dass das sehr viel Dynamik in diese ganzen nationalen Vorhaben gebracht hat. Man sieht Reaktionen, wo Länder entweder ja, das ablehnen oder sagen, oh, wir denken über einen eigenen CO2-Preis nach. Das ist ja erstmal gut. In Glasgow wird sicherlich nicht auf diese Art und Weise miteinander geredet. Das ist ein sehr kooperatives Herangehen. Das ist ein UN-Treffen. Da hat jedes Land eine Stimme und ohne Konsens wird gar nichts verabschiedet. Deswegen wird da sicherlich nur am Rande über diesen Grenzausgleich geredet werden. Aber diese Diskussion ist da. Die Club-Idee ist schön, aber ich halte nicht viel davon, weil es einfach eine Doppelung dessen ist, was wir ja schon haben. Wir haben schon wahnsinnig viele Allianzen mit verschiedenen Ländern. In den USA wird es erstmal so keine Möglichkeit geben, auf ein Instrument wie einen Grenzausgleich zu gehen, weil man keinen CO2-Preis hat. Also insofern, das sind sehr komplexe Vorgehensweisen, die sich politisch nicht so einfach hebeln lassen, wie man sich es vielleicht wünscht. Denn die EU muss definitiv auf Kooperationsmodus gehen, wenn sie in Glasgow verhandelt und kann nicht sagen, wenn ihr nicht mitzieht, dann werden wir für euch auf jeden Fall diese Grenzabgabe gnadenlos durchziehen. Das als Drohkulisse wird nicht funktionieren.
Ja, das sehe ich auch so, Frau Dröge. Nur es ist ja so, mit den Verhandlungslösungen, man muss ja dann auch etwas anzubieten haben.
Das haben wir ja. Wir haben ja jetzt am Montag gehört, dass es tatsächlich gelungen ist, für die Jahre 2020 bis 2025 die Klimafinanzierung, die versprochen wurde, auch an den Start zu bringen. Da hat sich Deutschland mit Kanada wahnsinnig ins Zeug gelegt. Und das bringt auf jeden Fall für Glasgow, und das ist sicherlich auch wirklich vorbildhaft, weil wir ja heute das Stichwort Vorbild haben, dass da auch Deutschland verlässlich ist, sich international für dieses Anliegen zu engagieren, ohne dass eben viele Länder schon mal gar keinen Antrieb mehr haben, sich in den Verhandlungen kooperativ zu verhalten. Also insofern, das ist ja das Zuckerbrot, das muss man klar so benennen, dass man Geld anbietet und vor allen Dingen Versprechen einhält.
Dieses Versprechen, 100 Milliarden Dollar pro Jahr zu mobilisieren, haben die Industriestaaten ja schon vor mehr als 10 Jahren gemacht und bislang nicht eingelöst. Wenn das jetzt eingelöst werden kann, dann ist es eben dieser vertrauensgründende Faktor. Das werden die Schwellen- und Entwicklungsländer sicherlich stark beäugen. Aber es liegt eben auch auf dem Tisch neben dem Handel, neben dem Geld, die Frage, wie machen die Staaten weiter? Welche Zusagen werden sie machen beim Klimaschutz? Was wollen sie national angehen? Und auch da gibt es ja ein gegenseitiges Beäugen. Und wenn jetzt eben China keine Konkretisierung macht, Russland gar nicht hochrangig vertreten ist, Biden nicht liefern kann, dann diskreditiert das doch möglicherweise diesen ganzen Prozess, oder? Frau Nallinger.
Ich kann nur sagen, dass wir gerade auch sehr aktiv sind als Stiftung 2 Grad in der transatlantischen Brücke, wo wir zusammen mit der Administration von Joe Biden und Wirtschaft aus Amerika und aus Deutschland gerade nach Lösungen suchen. Und auch diese Kooperation stimmt mich grundsätzlich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Wirtschaft nämlich auch in Amerika vorangehen möchte. Wie stark sich Amerika in Glasgow präsentieren wird, das scheint tatsächlich jetzt gerade etwas fraglich zu sein. Nichtsdestotrotz, ich denke, man muss bis zum Schluss da tatsächlich zuversichtlich sein und diese Zuversicht auch ausstrahlen, weil das wissen wir, wenn auch der Erwartungsdruck auf Klimakonferenzen groß ist, so wie es damals bei Paris eben der Fall war, dann kann auch wirklich ein großer Wurf rauskommen. Und deswegen denke ich, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Die nächste Bundesregierung, der nächste Investitionszyklus und auch die nächste Klimakonferenz muss tatsächlich mit viel Mut und großen Schritten vorangehen. Und deswegen, also von Wirtschaftsseite kann ich nur sagen, halten wir den Druck hoch, was Glasgow angeht. Wir werden vor Ort sein. Wir werden mit vielen Industrie- und Wirtschaftsunternehmen vor Ort zeigen, wie weit da die Wirtschaft schon ist und hoffen da wirklich auch so ein Momentum zu erzeugen.
Dr. Schäfer, kann die Wirtschaft die Politik da rechts überholen?
Na, in gewissen Bereichen tut sie das ja bereits, ne? Obwohl die Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sich die Wirtschaft das vielleicht wünscht, ist doch ein wichtiges Signal, was jetzt auch von der Klimakonferenz ausgehen kann, die Richtung, in die es geht. Es wird definitiv weltweit mehr Klimaschutz geben müssen und darauf stellen sich die Unternehmen ein, suchen selbst Partnerschaften und Projekte und auch die Finanzierung, die Kapitalmärkte orientieren sich ja daran. Sie unterstützen eben diese zukunftsgerichteten Projekte viel stärker als die konventionelle Technologie.
Das war das SWR2-Forum für heute, die Mehr vom Vorreiter taucht Deutschland als Klimavorbild mit Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad, Dr. Thilo Schäfer, Leiter des Kompetenzfeldes Klima-Energie-Infrastruktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft und Dr. Susanne Trüge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Werner Eckert.